Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 105, dem kleinen Nachrichtenrückblick auf die interessantesten Schlagzeilen der letzten Wochen aus dieser ganzen Welt der Spiele. Diesmal geht es um einen Hackerangriff auf einen beliebten Shooter, der genau ein Ziel hatte: Missstände aufzeigen. Dann gab es noch ein deutsches Studio, das vom chinesischen Tech-Giganten Tencent übernommen wurde, und eines, auch aus Deutschland, das vielleicht bald von Tencent übernommen wird. Und letztere Nachricht wurde zu einem interessanten Schreckgespenst aufgeblasen. Außerdem gibt es bald einen neuen, bekannten Player in der Games-Branche, Netflix, und Ubisoft erfindet Assassin's Creed als As-a-Service-Game neu, genau wie Rockstar Games mit GTA. Viel Spaß mit dieser Sendung. Hackerangriff auf Apex Legends, um Aufmerksamkeit auf Titanfall-Probleme zu lenken. Am 4. Juli kam es zu einem koordinierten Hackerangriff auf den beliebten Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter Apex Legends. Dabei wurden aber keine Daten gestohlen oder Spielerprofile beschädigt. Vielmehr nutzten die Angreifer ihre Aktion, um Aufmerksamkeit für ihr Anliegen zu erzeugen. Für viele Spieler, nicht alle und vor allem auf dem PC, waren plötzlich keine der üblichen Server-Playlists mehr auswählbar. Es stand nur noch eine zur Verfügung, die auch nicht wirklich funktioniert hat, und die trug die Beschreibung SaveTitanfall.com. TF1 wird angegriffen und so auch Apex. Dadurch sei es für viele User an dem Tag unmöglich gewesen, ein Match zu finden, und die Angreifer haben bewusst eine Störung im Betrieb erzeugt, um eben auf die genannte Website hinzuweisen, indem sie auch das Notification-System des Spiels angriffen. Später fügten die Angreifer dann auch noch die Erklärung hinzu, dass sie nicht direkt mit SaveTitanfall.com in Verbindung stehen würden. Im Verlauf des 4. April sollen dann auch mehr und mehr Xbox- und PlayStation-Spieler von diesem Problem betroffen gewesen sein, und am Nachmittag des Tages melden sich dann auch die Entwickler des Spiels, Respawn Entertainment, zum Sachverhalt auf Twitter. Man sei sich der Situation bewusst und untersuche sie. Sie posteten dann auch regelmäßige Updates zum Fortschritt und hatten am 5. Juli dann ein serverseitiges Update am Start, das diese Probleme aus der Welt schaffen konnte. So viel dazu, was passierte. Das Anliegen der Angreifer war es nun, Aufmerksamkeit auf den Zustand von Titanfall zu lenken, dem Debüt-Mehrspieler-Shooter von Respawn Entertainment, der 2014 für PC, Xbox One und Xbox 360 erschienen ist. Und dieses Anliegen, das erklärt eben SaveTitanfall.com. Das ist eine Website von Fans der Titanfall-Spiele, die in allerlei Artikeln und in einem ansprechenden Webdesign ihren Frust darüber Luft machen, dass insbesondere das erste Titanfall aufgrund omnipräsenter Hacker und Cheater auf dem PC derzeit praktisch unspielbar sei. Und da EA immer noch Titanfall, ein reines Multiplayer-Spiel, einfach so verkauft, klagen die Initiatoren der Website diesen Missstand lautstark an. Sie verlinken auf kritische Artikel, erklären das Hacker- und DDoS-Problem, das den aktuellen Spielern am PC fast jedes Match versaut, und sie haben Hilfestellungen für betroffene Spieler und verweisen darauf, dass auch Titanfall 2 teilweise von diesem Problem betroffen ist, aber lange nicht so stark wie das erste, derzeit unspielbare Titanfall. Tja, da haben wir also eine Website mit einem durchaus verständlichen Anliegen. Respawn möge sich bitte, auch wenn das Studio mit Apex Legends einen riesigen Erfolg gelandet und sicher alle Hände voll damit zu tun hat, doch auch um den Support für ihre älteren Spiele kümmern. So wie das aktuell gerade läuft, geht das gar nicht, zumal das Spiel ja auch immer noch verkauft wird, das erste Titanfall. Diese Message wurde dann am 4. Juli von Hackern in Apex Legends gestreut, angeblich ohne, dass die Betreiber dieser Website davon wussten. Sie haben aber darüber berichtet. Also die Website-Betreiber haben Artikel über den Hackerangriff auf Apex Legends direkt verlinkt. Und Respawn Entertainment? Die waren sauer. Das Team behob das Problem binnen eines Tages etwa. Aber das war halt leider der 4. Juli. Das war nicht nur ein Sonntag, sondern auch der Unabhängigkeitstag der USA, der große Feiertag im Sommer, mit Feuerwerk, mit Barbecue und Familie und Freunden. Und genau den mussten zahlreiche Respawn-Entwickler unterbrechen, um im Büro eine Nachtschicht einzulegen. Ryan K. Riney, Unternehmenssprecher von Respawn, gibt sich auf Twitter entsprechend angekotzt. Zitat: Ich hatte gerade meinen neugeborenen Neffen im Arm, als ich vom Apex-Hack erfuhr. Ich musste ihn aus der Hand geben, auf Arbeit gehen und habe einen Tag mit meiner Familie verpasst. Zitat Ende. Er geht dann weiter darauf ein, dass Respawn durchaus um die Probleme mit Titanfall weiß und bereits mehrmals öffentlich erklärte, dass man das untersuche und auf dem Radar habe. Laut Riney mangelt es dann nicht an Aufmerksamkeit. Vielmehr liege es in der Natur der Hackerangriffe auf Titanfall, dass diese so schwer zu beheben sind. Titanfall 1 wird mittels sogenannter DDoS-Attacken für viele User unspielbar gemacht. DDoS, das steht für Distributed Denial of Service Attacks, und im Prinzip ist das eine Angriffsmethode, die auf Finesse pfeift und auf Masse setzt. Ein Server, das kann ein Online-Spiel, die Schnittstelle eines Bezahldienstleisters, ein Webshop, ein Behördensystem oder eine Website sein und vieles andere, der wird mit einer Unmenge an Kommunikationsanfragen überschüttet, bis die Netzwerksysteme von der Flut an Anfragen derart überlastet sind, dass kein einziger User mehr durchkommt. Stellt euch ein Callcenter mit 200 Mitarbeitern und 200 Telefonen vor, bei dem auf einmal zehntausende Leute gleichzeitig anrufen. Da geht einfach nichts mehr, für niemanden. Diese DDoS-Attacken werden von Bot-Netzwerken, also automatisch agierenden Programmen, und sogenannten Zombie-Netzwerken durchgeführt. Das sind von Malware, also Schadsoftware-infizierte PCs, deren User manchmal gar keine Ahnung davon haben, dass ihre Geräte hin und wieder DDoS-Attacken ausführen. Und aufgrund der brutalen Simplizität sind diese DDoS-Angriffe extrem schwer verhinderbar, so Ryan K. Riney. Er erklärt, Zitat: Das Team hat nie aufgehört, an DDoS-Lösungen zu arbeiten. Und Anti-Cheat ist eh ein niemals endender Kampf von Hau den Maulwurf. An der DDoS-Front werden wir das lösen. Und wenn wir das tun, dann verspreche ich euch, wird das nicht daran gelegen haben, dass uns ein paar Hacker darauf aufmerksam gemacht haben, indem sie uns einen Feiertag versaut haben. Sie haben nichts von Wert erreicht. Zitat Ende. Später dann konkretisierte Pressesprecher Jason Garza die Lage noch einmal in einem YouTube-Video, wobei er aber auch zugab, dass lediglich zwei Teammitglieder an dem Titanfall-Problem arbeiten würde, der Rest sei mit Apex Legends beschäftigt. Das sorgte wieder für miese Laune unter einigen Titanfall-Fans. Nur zwei Leute? Andererseits ist diese Priorisierung verständlich. Mit Apex Legends verdient Respawn Entertainment derzeit viel, viel Geld. Titanfall ist durchverkauft. Es bleibt nun abzuwarten, wie sich die Lage in Zukunft entwickelt, ob sie sich entspannt oder ob die Hacker diese Sache weiter eskalieren. Ich meine ja, junge, unvernünftige Leute lassen sich ja traditionell eher wenig von einem lauten Anschiss allzu sehr beeindrucken. Freilich hoffe ich aber, dass es das einfach war mit Hacks bei Apex Legends und dass auch die paar Titanfall 1-Fans bald wieder in Ruhe spielen können. Tencent übernimmt Mehrheitsanteil an Berliner Studio Jäger. Diese Nachricht ist schon etwas älter, aber ich nenne sie diesmal sehr gern, weil sie prima zur nächsten Meldung passt. Am 22. Juni hat das Berliner Entwicklerstudio Jäger Development, geschrieben YAGER, erklärt, dass der bisherige Minderheitsanteilseigner Tencent nun zum Mehrheitsanteilseigner wurde. Bereits im Februar 2020 stieg der chinesische Tech-Gigant beim Entwicklerstudio des gefeierten Spec Ops The Line ein. Jäger veröffentlichte außerdem das Raumschiff-PvP-Spiel Dreadnought und arbeitet derzeit an einem Redesign des hauseigenen PvP-VE-Shooters The Cycle sowie einem bislang unangekündigten Projekt. Bereits zum ersten Deal mit Tencent gab es keine genauen Infos zum finanziellen oder dazu, wie groß der Anteil denn war, den sich Tencent damals kaufte. Genauso gibt es auch diesmal keine genauen Informationen, wie viel Geld nun beim zweiten Deal floss oder wie groß der Mehrheitsanteil von Tencent nun ist. Allerdings können wir das Berliner Studio fortan ganz klar als Tochterunternehmen von Tencent betrachten. Der Deal, so eine Pressemitteilung des Studios, unterstreiche das Vertrauen und die Zuversicht Tencents in das Potenzial ihres Projekts The Cycle, und mit dem chinesischen Tech-Giganten habe man nun einen mächtigen, global agierenden Partner, um die eigenen strategischen Pläne zu unterstützen. Einem exklusiven Interview mit Gameswirtschaft.de zufolge bleiben die bisherigen Gründer und Gesellschafter weiter an Bord. Studio-Mitgründer und Geschäftsführer Timo Ullmann erklärt darin, dass man seit einigen Jahren bereits einen Investor suche und dass es die Arbeit enorm erleichtern würde, wenn man eigene Verantwortungsbereiche nicht nur aus dem eigenen Cashflow finanzieren müsse. Auch wäre die Belegschaft bereits vorab informiert gewesen. Zitat: Aus Arbeitnehmersicht stärkt diese Investition natürlich die langfristige Arbeitsplatzsicherheit. Das größte Spieleunternehmen der Welt engagiert sich mittlerweile nicht nur für ein Spiel oder Projekt, sondern für Jäger als Ganzes. Tencent hat sich sowohl unsere Historie als auch unsere Pläne für die Zukunft angeschaut. Dieses ist also ein äußerst positives Signal für jeden einzelnen Mitarbeiter. Zitat Ende. Tja, Tencent tut Tencent Dinge und kauft munter neue Studios ein, genau wie die Embracer-Gruppe. Doch das Berliner Studio Jäger ist nicht das einzige im Visier des Tech-Konzerns. Da gäbe es ja noch eines in Frankfurt. Bild: Tencent plant Übernahme von Crytek. Dass ich das mal erleben würde, dass die Bild, ausgerechnet die Bild, eine richtig heiße News aus der deutschen Spielebranche bringt. Doch genau das tat das Boulevardmagazin am Abend des 13. Juli mit der Headline: China-Konzern will deutsche Gaming-Firma kaufen. Es handelt sich um Crytek in Frankfurt und der China-Konzern ist Tencent. Bild-Autor Julian Röpke vermischt dabei allerdings gleich zwei Themen. Zum einen erklärt er, dass Tencent an einer Übernahme des Frankfurter Studios Crytek interessiert sei. Das haben ihm mit der Sache vertraute Quellen mitgeteilt. Crytek ist bekannt für die Crysis-Spiele und hat aktuell mit Hunt Showdown einen beliebten Mehrspieler-Shooter in Betrieb. Daneben ist das Studio vor allem für seine Cry-Engine bekannt, eine komplexe 3D-Engine für Spiele, die Filmbranche und Visualisierungen aller Art. Im Games-Bereich wird sie derzeit allerdings deutlich seltener genutzt als die Unreal oder Unity-Engine. Sie findet sich etwa, und da gab es einen großen Deal, in Amazons Lumberyard-Engine, die wiederum findet sich in Star Citizen. Kingdom Come Deliverance ist eines der letzten größeren, bekannteren Spiele mit CryEngine. Röpke, der seine Story auf Twitter mit weiteren Details bereicherte, der schreibt nun, dass Tencent über 300 Millionen Euro für Crytek samt seiner Technologien zahlen wolle. Und dann geht er zum zweiten Thema über. Mehrere Mitarbeiter Crytek hätten ihm die Sorge gestanden, dass Tencent die CryEngine für die Simulation von Militärmanövern der chinesischen Armee nutzen wolle. Bereits jetzt wird diese Engine bereits von westlichen Rüstungskonzernen genutzt. Das ist also nicht neu, aber dieses Bild, dass China oder Tencent das Ganze jetzt nutzen, das zeichnet dieser Artikel auf, eine eindrucksvolle Art und Weise. Zitat. Mehrere mit der Sache vertraute Personen befürchten, dass die Chinesen die von Crytek entwickelte CryEngine nutzen wollen, um Kriegssimulationsprogramme für die chinesische Armee zu produzieren. Mit diesen könnte China den Krieg gegen Taiwan und den Westen so realistisch proben wie nie zuvor. Zitat Ende. Röpke schürt also ordentlich Angst vor China und unterstreicht die Partei- und Regierungsnähe Tencents und schreibt auch noch von einer Tech-Einkaufstour Tencents durch Europa. Bild-Zeitung eben, da geht es nicht ohne Polemik. Und nun ist es ein Fakt, dass Crytek ohnehin bereits mit dem Rüstungssektor zusammenarbeitet. Und ja, Tencent agiert wie alle anderen erfolgreichen Tech-Konzerne in China auf Regierungslinie. Und dass Tencent am Kauf Cryteks interessiert ist, ist eine hochinteressante Nachricht. Die ist super, die ist spannend. Es kriselt bereits seit vielen Jahren beim Frankfurter Studio und ich bin mir sicher, dass deren Gründer extremes Interesse daran haben, endlich dieses Studio in andere Hände zu verkaufen. Dass nun Tencent nur aufgrund des militärischen Nutzungspotenzials der CryEngine an Crytek interessiert sei, dass man Tech in Europa aufkauft, um bessere Kriegssimulatoren für die chinesische Armee zu bauen, das halte ich eher für bildtypische Hysterie. Denkbar ist es, doch die Beteiligung am Adventure-Studio Don't Not etwa wird hier als Beweis herangeführt. Das wirkt auf mich eher unglaubwürdig oder zumindest uninformiert. Oder hier, Zitat. Wie Bild erfuhr, kaufte Tencent zum Zweck der Technologieübernahme bereits Hightech-Prozessoren anderer Firma und ist zudem aktuell auf Einkaufstour in Europa. Zitat Ende. Ich verstehe nicht, was der Satz so richtig sagen will. Was genau meint die Bild mit Hightech-Prozessoren? Chips von AMD, Intel oder Nvidia? Die kann jeder kaufen, wenn er will. Oder meint er Tencent-Anteile an chinesischen Halbleiterfirmen? Die sind AMD, Intel oder auch Samsung um einige Jahre hinterher, was Fertigungsprozesse und Leistung angeht. Auch da sehe ich nicht das bedrohliche Bild des chinesischen Konzerns, der sich mit Kriegsrüstzeug beläht. Aber herrje, viele harte Fakten gibt der Bildartikel ohnehin nicht her. Und es ist sicher gut möglich, dass einige Crytek-Mitarbeiter überhaupt keinen Bock auf die Militärschiene des Konzerns haben. Erst recht nicht im Besitz Tencents. Die durchaus spannende News von der potenziellen Übernahme Cryteks zur China-Gruselstory zu machen, das hätte echt nicht sein müssen. Und freilich ist mir klar, dass es durchaus gute Gründe gibt, das Agieren der chinesischen Regierung und chinesische Konzerne zu kritisieren. Aber meiner Meinung nach ist es hier nicht der richtige Platz. Ich kann das auch nur ungenügend erfüllen, daher spare ich das lieber komplett aus. Ich will halt auch nicht den Eindruck erwecken, hier Tencent und China in Schutz nehmen zu wollen. Nee, das ist ein komplexes Thema, in dem ich nicht sehr informiert bin. Ich nenne die Sache wegen der Games News und weil mir die Narration, die Bild da wählte, schon sehr abenteuerlich erscheint. Für eine Games News. Und das alles zu Tencent und Crytek und China. Bloomberg. Netflix plant Einstieg in Games-Branche. Am 15. Juli berichtete das US-Wirtschaftsmagazin Bloomberg Online, dass der US-Streaming-Anbieter Netflix den Einstieg ins Games-Business plane. Den Bloomberg-Autoren Lucas Shaw und Mark Gunman zufolge habe man dafür Mike Verdu als President of Game Development angeheuert. Der war zuvor bei Facebook als Vice President of VR and AR Content dafür verantwortlich, zusammen mit Entwicklern an Spielenachschub für die Oculus-Headsets zu sorgen. Zuvor arbeitete Verdu bereits für EA im Mobile-Games-Bereich und bereits seit 1990 ist Verdu in der Spielebranche unterwegs, hat bereits Entwicklerstudios geleitet oder Publisher gegründet. Das scheint ein echter Veteran zu sein. Und er soll jetzt dafür sorgen, dass auf Netflix bereits im nächsten Jahr Spiele angeboten werden. Die sollen ähnlich wie zuvor Dokus oder Stand-Up-Specials, ein neues Format im Angebot des Streaming-TV-Dienstleisters sein und laut mit der Sache vertrauten Quellen, ohne zusätzliche Kosten für Abonnenten daherkommen. In den nächsten Monaten will Netflix sein eigenes Gaming-Team auf die Beine stellen. Entsprechende offene Stellen würden bereits beworben, was ich allerdings nicht nachvollziehen konnte auf der Netflix-Karriere-Website. Der Bloomberg-Artikel behauptet sie doch. Der Bloomberg-Artikel spekuliert außerdem weiter über die strategische Bedeutung dieser Initiative. Als Abgrenzung zu den neuen Konkurrenten wie Disney Plus im Streaming-Bereich oder auch als Möglichkeit, User näher an die eigenen Marken wie Stranger Things zu binden, die jetzt auch rausgelizenziert wurden zur Videospielentwicklung. Und damit eben ein Alleinstellungsmerkmal zu bieten. Den Netflix-Managern jedenfalls scheint klar zu sein, dass sie mit Games um die Zeit und Aufmerksamkeit ihrer User konkurrieren. In einem Analysten-Call etwa wurde Fortnite als direkter Konkurrent für das Geschäft Netflixes genannt. Offen bleibt aber in diesem Artikel, und da haben die Bloomberg-Analysten auch gar keine Antwort, wie? Wie genau? Wie genau will Netflix das mit den Games machen? Sie in der App anbieten? Und wie soll man die dann bedienen? Auf welcher Hardwarebasis soll das laufen? Da Mike Verdu viel Mobile-Erfahrung gesammelt hat, ist es für mich durchaus vorstellbar, dass das eher kleine Spiele, also eher Casual und so Mobile-Games werden, die vielleicht innerhalb des Netflix-Clients funktionieren? Oder werden sie Game-Streaming anbieten? Sicher nicht, das kostet doch echt viel Entwicklungsaufwand. Oder wird es langfristig eher wie das Konzept sein, dass Disney einige Jahre lang fuhr und irgendwann einstampfte, also die Produktion von AAA-Games für etablierte Plattformen in eigens gegründeten Studios, basierend auf hauseigenen Marken? Irgendwie erscheint mir zumindest noch kein klarer Weg, wie Netflix jetzt genau ins Game-Business einsteigen wird. Klar, das ist ein umsatzträchtiger Markt mit viel Potenzial und einer großen Überschneidung mit der Netflix-Zielgruppe. Aber ich wäre überrascht, wenn das in den nächsten Jahren mehr als nur kleine Spielereien als Output gibt. Es ist allemal eine sehr spannende Strategie, die Netflix da gerade auskocht. Und ich freue mich darauf, irgendwann mehr zu erfahren. Und ich hoffe, Netflix lässt das Thema nicht so rasch wie eine heiße Kartoffel fallen. Ich denke da an dich, Google, und das geschlossene Hausstudio Stadia Games. Ubisoft plant nächstes Assassin's Creed als Service-Game. Einem Bericht des Branchenkenners Jason Schreier auf Bloomberg vom 7. Juli zufolge plant Ubisoft eine Abkehr vom üblichen Release-Muster für Assassin's Creed-Spiele, die bislang mehr oder weniger im jährlichen Rhythmus als Standalone-Spiele erschienen sind. Zuletzt wandelte Ubisoft das Kerngameplay der Reihe weg vom Stealth-Action-Spiel bis hin zum Action-Rollenspiel mit zufallsbasiertem Loot-System und einer Progressions- und Gating-Mechanik über den Spieler-Power-Level. Der letzte Serienteil, Assassin's Creed Valhalla, erschien im November letzten Jahres und war für Ubisoft finanziell höchst erfolgreich. Doch nun, so erklärt Schreier, bezugnehmend auf Informationen seiner Kontakte bei Ubisoft, arbeitet man an einem Projekt mit dem Codenamen Assassin's Creed Infinity, das klar als Service-Spiel ausgelegt ist, nach dem Vorbild von GTA 5, konkret GTA Online oder Fortnite. Und das soll eine sich ständig weiterentwickelte Plattform für seine Spieler bieten und auf Jahre hinweg von Ubisoft betrieben werden. Genaue Details sind nicht bekannt, aber anders als bisherige Titel der Reihe, die sich stets ein spezifisches historisches Szenario schnappten und dann darin handelten, soll Infinity gleich mehrere Szenarien enthalten und die in den Monaten und Jahren nach Release auch noch um neue erweitern. Einzelne Spielerfahrungen innerhalb von Infinity können dann auch ganz unterschiedlich aussehen und sich anders anfühlen, sie seien aber alle irgendwie miteinander verbunden. Um das zu ermöglichen, gab es eine organisatorische Umstrukturierung bei Ubisoft. Die Ubi-Teams in Quebec und Montreal seien im April miteinander vereint worden und sie sollen nun bei Infinity kollaborieren. Jedes Studio hat nach wie vor seinen kreativen Leiter, aber Quebec wird die Richtung vorgeben. Da es laut Schreier bislang eine gewisse Rivalität zwischen den beiden großen kanadischen Ubisoft-Studios gab, sorgt diese Umstellung intern derzeit für einige Kopfschmerzen. Diese Umstrukturierung nun soll helfen, und das ist ein ganz offizielles Ubisoft-Zitat hierzu, die Franchise in einer mehr ganzheitlichen und kollaborativen Art weiterzuentwickeln, die weniger auf Studios konzentriert ist, sondern mehr auf Talente und Führungskräfte fokussiert ist, egal wo innerhalb von Ubisoft die arbeiten. Zitat Ende. Am gleichen Tag dann veröffentlichte Ubisoft dann auch noch selbst einen Blog-Eintrag, in dem man den Projektnamen Assassin's Creed Infinity bestätigte und dann noch viele Worte mit recht wenig Inhalt arrangierte. Konkret bestätigte und beschrieb der Blog-Eintrag die Umstrukturierung für das Projekt in den beiden kanadischen Studios und die Teilhabe eben von Montreal und Quebec. Außerdem nannte der Blog-Eintrag einige der Projektleiter, allesamt intern herangezüchtete Konzernveteranen. Was uns der Ubisoft-Blog-Eintrag schuldig bleibt, sind konkrete Details zum Spiel. Der Staffelstab soll in Zukunft nicht mehr von Studio zu Studio weitergegeben werden, so Ubisoft. Aber welche Form genau das nächste Assassin's Creed haben wird, das wissen bislang wohl nur die Eingeweihten bei Ubisoft. Die Nachricht von den As-a-Service-Plänen Ubisofts, die kommt mit einem interessanten Timing. Erst am 4. Juli bestätigte Schreier auf Twitter, dass kürzlich aufgetauchte Gerüchte zum Entwicklungsstand von GTA 6, wie sie ein Leaker namens Tom Henderson in der Woche zuvor veröffentlichte, auch seinem Wissensstand zum Projekt entsprechen würden. Demnach würde das nächste GTA erst in 3 bis 4 Jahren erscheinen und dann eine Spielwelt bieten, die nach Release mittels DLC immer wieder verändert oder gar erweitert würde. Eben nach dem Vorbild von Fortnite und als Grundlage für den Betrieb von GTA Online im neuen Spiel. Nachdem As-a-Service-Games, also seit der Ära Warframe und Destiny, sich eher auf neues Loot, erhöhte Level-Caps und mehr Endgame-Content fokussiert haben, scheint die Industrie jetzt dynamische Spielwelten ins Auge zu fassen oder halt Spieleprojekte wie Assassin's Creed Infinity, die sich nach dem Launch noch deutlich weiterentwickeln. Mehr als dass es DLC und Post-Launch-Roadmaps bisher getan haben. Und damit dürften dann vielleicht auch Singleplayer-Spiele in diese ganze As-a-Service-Geschichte reingezogen werden. Einige Jahre wird es aber noch dauern, bis wir da die Resultate dieses neuen Trends erkennen. Nicht nur GTA 6 soll noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, auch das neue As-a-Service Assassin's Creed ist Schreier zufolge noch mehrere Jahre vom Release entfernt. Freunde, wir haben es fast hinter uns mit dem Magazin für diese Ausgabe. Es folgt noch die gute alte Tradition, dass ich jetzt einige Release-Termine für den PC und die Konsole vorlese, die mir beachtenswert erschienen und freilich ohne jegliche Garantie auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Folgendes erwartet uns also bis einschließlich dem 30. Juli. Am 20.07. kommt Crystalis auf PC und alle Konsolen. Das ist ein hübsches 2D-Rollenspiel mit Rundenkämpfen und klarer Inspiration von japanischen Rollenspielen. Der Grafikstil ist eigenwillig. Er wirkt sehr flach und teils wie aus Bastelpapier geschnitten. Halt arm an Texturen, reich an Formen und Farben. Und dann gibt es da noch das Gimmick, dass der Bildschirm stellenweise geteilt wird und wir gleichzeitig in die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft der Spielwelt schauen können. Auf Steam gibt es übrigens eine Demo zum Indie-Rollenspiel. Am 23. Juli kommt mal wieder Wunderliches aus Nippon für die PS4 und für die Switch, nämlich Akibas Trip. Hellbound and Debriefed. Die PC-Fassung kommt bereits am 20. Und das Ding ist ein japanisches Action-Adventure vom Tenchu-Entwickler Acquire und eine aufgehübschte Version des ersten Akiba Strip-Titels, der als Akiba Strip Plus 2012 für die PSP erschien. Ist also schon gut abgehangen. Und das Spiel hat, wie generell die ganze Franchise, zu der es inzwischen natürlich auch, ich glaube, Mangas, vielleicht sogar Animes gibt, folgende Prämisse. Wir jagen Vampire in Tokio und besiegen die, indem wir sie Sonnenlicht aussetzen. Und während wir also allerlei Gegner verprügeln, gilt es, ihnen die Kleider vom Leib zu reißen. Ja, das ist leicht lüstern, leicht albern und das bildet das Tech-Viertel Tokios, Akihabara, ganz nett und realistisch nach, aber für gutes Gameplay ist die Spielereihe halt leider nicht bekannt. Am 23. Juli kommt dann ebenfalls ein ehemals Stadia-exklusives Spiel, endlich auch für die PS4, alle Xbox-Modelle und PC. Es ist halt leider nur Orcs Must Die 3. Dieser Mix aus Third-Person-Action-Spiel und Tower-Defense, bei dem ihr allein oder kooperativ immer stärkere Ork-Horden von eurer Burg fernhalten müsst und dazu allerlei Fallen, Hindernisse und Waffen in der Spielwelt platziert. Der dritte Teil soll dabei nicht viel anders machen als sein Vorgänger. Als netter Koop-Zeitvertreib taugt das ja aber vielleicht dennoch. Am 27. Juli kommt Tribes of Midgard für PC und PlayStation. Das ist ein Action-Survival-Rollenspiel mit isometrischer Perspektive und Wikinger-Szenario. Also eine Art Valheim mit mehr Fokus auf Kämpfe und Action und viel weniger Idylle. Das Spiel folgt einem Tag-Nacht-Rhythmus. Tagsüber erkundet ihr die Welt, sammelt Ressourcen und kraftet Waffen und Verteidigungsanlagen. Und nachts wehrt ihr dann immer stärkere Gegnerhorden ab. Bis zu 10 Spieler können dabei gleichzeitig kooperativ spielen. Und aus der Ferne wirkt das auch irgendwie ganz leicht Diablo-esk. So, wir sind immer noch beim 27. Juli, da kommt für die PS4 und Switch Nioh, The World Ends With You. Eine Fortsetzung des DS-Spiels The World Ends With You von 2007, das durchweg solide bis sehr gute Wertungen einfahren konnte und einen kleinen, harten Fankern hat. Erneut haben wir nun ein Action-Rollenspiel vor uns, in dem wir einen jungen Protagonisten spielen, der im Tokio-Stadtteil Shibuya an einem mysteriösen Spiel teilnehmen muss, an einem Wettkampf. Und der muss dann eine Woche lang um sein Überleben kämpfen. Also klassischer Anime-Plot und eine PC-Version soll im Laufe des Jahres folgen. Immer noch der 27.07. Was kommt noch? Samurai Warriors 5 für Switch, PS4, Xbox One und PC. Der nächste Teil der Hack-and-Slay-Reihe von Omega Force, also ein Vertreter dieser Warriors-Spiele wie Dynasty Warriors, Warriors Orochi oder Hyrule Warriors, auch bekannt als Musou-Spiele. Ihr kennt die Formel. Viele schillernde Spielercharaktere, simples Kampfsystem mit vielen Kombo-Ketten, hunderte bis tausende Kanonenfutter Gegner pro Level, die als Opfer für eure spektakulären Spezialattacken dienen, triste Levels und hier und da gibt es mal ein wichtiges Ereignis, in der der Schlacht oder ein Gegnergeneral taucht auf und ihr müsst euch kurze Mühe geben. Das Rezept ist nicht für jeden was. Ich mag diese trashigen Spiele irgendwie ganz gern. Ich kann aber auch gut verstehen, dass viele Leute gar nichts damit anfangen können. Samurai Warriors 5 erfindet die Serie irgendwie ein bisschen neu mit einem neuen Grafikstil und einem, ja, ich denke mal sonst nicht allzu stark neu erfundenen Gameplay. Und immer noch 27. Juni und da mache ich es ganz kurz, da kommt der Microsoft Flight Simulator endlich auch für die Xbox Series Modelle inklusive dem Eintrag im Game Pass. Dann verlässt am 27. Juli auch noch Hell Let Loose die Early Access Phase. Das ist ein recht beliebter zweiter Weltkriegs-Mehrspieler-Shooter für PC, in dem zwei Teams von bis zu 50 Spielern auf allerlei bekannten Kriegsschauplätzen gegeneinander antreten. Das ist spielerisch klar von der Battlefield-Reihe inspiriert, hat aber auch so seine eigenen Ideen. So gibt es insgesamt 14 verschiedene Jobs für Spieler, vom Kommandeur über den Sunny bis hin zum Schützen oder Scharfschützen. Außerdem sind die Flaggen in den diversen Spielmodi zufällig verteilt, wodurch sich Matches nie zu ähnlich anfühlen sollen. Am 28. Juli dann kommt The Forgotten City für PC, Xbox und PlayStation. Eine Switch-Fassung folgt im Herbst. Das Spiel basiert auf der gleichnamigen, preisgekrönten Skyrim-Mod und versetzt uns zwei Jahrtausende in die Vergangenheit, in eine verfluchte römische Stadt, gefangen in einer Zeitschleife. Was da los ist und wie ihr das Rätsel um die Stadt löst, das entscheidet ihr. Das Ding soll nonlineares Open-World-Gameplay bieten, eine authentisch nachgebildete, historisch inspirierte Stadt, allerlei Charaktere, moralische Dilemmas und allerlei verschiedene Wege zum Ziel. Vernunft, Charme, Besprechung, Einschüchterung, Gewalt oder das clevere Ausnutzen dieser Zeitschleife. Das ist ein mysteriöser kleiner Titel, dieses Forgotten City. Die Mod war mir bislang unbekannt und das Konzept wirkt aus der Ferne irgendwie sehr originell. Ebenfalls am 28. Juli verlässt Chernobylite für PC die Early Access Phase. Das atmosphärische First-Person-Spiel kokettiert mit dem Stalker-Szenario und dessen Stimmung. Wir haben also verfallene Städte, Radioaktivität, allerlei Schusswaffen und dazu kommen Survival-Horror-Elemente. Das sieht aus wie ein Shooter, soll aber den Fokus auf das Rekrutieren und Unterstützen von NPCs haben, mit denen zusammen ihr das Geheimnis Tschernobyls lüftet. Am 29. Juli kommt dann The Great Ace Attorney Chronicles auf Switch, PS4 und PC und damit erhaltet ihr gleich zwei Ace Attorney Spiele in einem. Ursprünglich kamen die als The Great Ace Attorney Adventures und The Great Ace Attorney 2 Resolve für 3DS raus in den Jahren 2015 und 2017 und jetzt halt als Kollektion für neuere Plattformen. Spielerisch bleibt die Reihe ihren Leisten treu. Es ist ein Adventure, in dem ihr als Anwalt insgesamt 10 Fälle lösen müsst. Das Gameplay teilt sich in eine Untersuchungsphase auf, während der ihr Zeugen befragt und Beweise sammelt und dann in die Verhandlungsphase, wo ihr Widersprüche bei Zeugenaussagen finden müsst und dann laut Einspruch schreit oder halt Objection. Und die Fälle sind traditionell haarsträubend seltsam, aber ach, die Serie hat ihre Fans, sie hat ihre vertraute Formel und die Fans bekommen halt nun mehr Nachschub. Retro-Nachschub zwar, aber immerhin. Und in dem Fall spielt der Spaß außerdem noch im viktorianischen London. Warum auch nicht und was es bedeutet, keine Ahnung. Am 29. Juli kommt auch noch Trigger Witch für Xbox One, PS4 und Switch, ein Twin-Stick-Shooter mit einer schwer bewaffneten Hexe, die sich durch eine offene Fantasy-Welt ballert und ab und zu auch Puzzles lösen muss. Das könnte nett sein, aber eine Sache schmeckt mir daran jetzt schon nicht. Müssen Entwickler denn immer noch den Grafikstil von The Legend of Zelda A Link to the Past zitieren? Das war mal nett und originell und irgendwie witzig, aber inzwischen wirkt es auf mich einfach nur noch einfallslos. Am gleichen Tag erscheint mit The Ascent für Xbox Series Modelle und PC auch ein weiterer Twin-Stick-Shooter, auch als Teil des Game Pass. Das Ding ist ein futuristischer Shooter seiner Art, mit ISO-Ansicht und sehr detaillierter Grafik, mit schöner Neonbeleuchtung und allerlei Effekten. Es gibt Rollenspielelemente, ein Cyberpunk-Szenario und der Spaß kann solo oder im Koop gespielt werden. Und immer noch der 29.07., da kommt für PC Eldest Souls raus, ein Boss-Rush-Souls-like im Pixel-Look. Und ich habe das Gefühl, bereits jetzt alles dazu gesagt zu haben und das will gar nicht heißen, dass das Spiel irgendwie doof ist. Es wirkt ganz ordentlich, aber es ist ein Boss-Rush-Souls-like im Pixel-Look. Enough said. Und der letzte Release am 29. Juli und auch das Ende dieses Release-Ausblicks an dem Tag bringt Square Enix Pixel-Remakes von Final Fantasy 1, 2 und 3 raus für Mobile und für PC. Das sind die klassischen NES-Games von anno dazumal mit einem neuen 2D-Look, neu arrangierten Soundtracks und Interface-Modernisierungen. Die sind also immer noch irgendwie oldschool, aber halt nicht mehr ganz so unansehnlich wie die Urspiele. Und ja, Square Enix verlangt erneut 10 Euro pro Spiel, das kann man endlos verkaufen. So, Und das war es mit dem Magazin für diese Ausgabe. Wie freundlich von euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und wie wunderbar von euch, dass ihr unser Projekt überhaupt ermöglicht. Danke dafür. Das nächste Magazin folgt dann am 30. Juli und bis dahin haben wir noch viele andere spannende Podcasts und viele abwechslungsreiche Formate für euch. Hört da gerne rein und mich hört ihr in dieser monologisierenden Form dann spätestens im nächsten Magazin. Bis dahin.